3, 2, 1.
The People Equation, der Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taaf, Jens Arzleben und Michael Hetschwin. Herzlich willkommen zu The People Equation. Heute sprechen wir über Feuerwehrleute. Nicht im wörtlichen Sinne, sondern über die Manager, die geholt werden, um zu löschen, wenn es in einer Firma lichterloh brennt. Für diese Notfälle gibt es in Deutschland eine recht kleine Gruppe echter Haudegen, die sogenannten Chief Restructuring Officers, kurz CROs, die sich allein oder mit einem Team auf den Brandherd stürzen und nach erfolgter Stabilisierung meistens wieder weiterziehen zum nächsten Brand. Wir bekommen von einem dieser Leute heute einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen einer Unternehmensrettung. Probleme, Panik, Politik, was genau abgeht, wenn es brennt und wie die Retter und die bestehende Mannschaft gemeinsam das Feuer löschen können, das verrät uns heute unser Stargast, der Sanierer Jörg Weidenfeld. Herzlich willkommen in unserer Runde, lieber Jörg.
Vielen lieben Dank, lieber Michael. Vielen lieben Dank, lieber Paul, für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt. Stargast geht mir runter wie Öl. Ja, nun, ich freue mich auf eine sehr, sehr spannende Zeit, einen sehr, sehr spannenden Austausch und ich hoffe, dass das sehr unterhaltsam und einsichtsreich sein wird, was wir miteinander austauschen können.
Dafür wird allein mein Co-Host sorgen, Paul, den alle unsere Zuhörer kennen und lieben, unser Headhunter und Spezialist für Interim-Manager. Herzlich willkommen, lieber Paul.
Hi Michael, grüße dich. Spezialist für Interim-Management, bitte, bitte nicht nur, sondern wir machen auch Perm. Hallo.
Interim to Perm, Perm, Interim-Management. Genau. Heute werden wir aber eher über die Interim-Manager reden. Perm hatten wir beim letzten Mal, heute ist wieder Interim-Manager. Aber Paul, wir wissen, du bist ein sehr erfahrener Ex-Manager, sehr erfahrener Headhunter und, glaube ich, eine perfekte Ergänzung zu dem, was Jörg uns direkt aus den brennenden Unternehmen berichten kann.
Und wir kennen uns ja auch, Jörg und ich. Das ist ja schon mal auch interessant.
Beginnen würde ich gerne mit Jörg. Jörg, erzähl doch mal, was für eine Stimmung findest du denn meistens vor, wenn du so ein Feuerwehrmandat antrittst? Auf was für Leute, auf was für Stimmungen triffst du in kriselnden Unternehmen?
Das ist der, wie soll man sagen, einer der spannendsten Momente. Mir begegnen Menschen, die haben eine Erfahrungshistorie von immer schlechteren Nachrichten hinter sich. Und deren Erwartungshaltung ist eigentlich, dass jetzt steht da einer und kommt einer, der packt die Machete aus und ab jetzt wird es irgendwie blutig. Und dann kommt die erste Überraschung, dass die Leute verstehen, das Blutige, das wäre, wenn der Insolvenzverwalter da wäre. Dann machen wir zu. Der Restructuring Officer ist da, weil es was zu retten gibt. So, das ist schon mal das erste. Moment, die Nachricht ist anders als das, was ich davor gehört habe. Das zweite ist, was für mich das größte Phänomen ist, es geht ja um Zuversicht. Also kein Hochseilartist geht aufs Hochseil mit der Erwartung zu stürzen. Das heißt also, wenn ich die Leute dazu bewegen möchte, inspirieren möchte, in eine Sanierung zu glauben und einem guten Ende zu glauben oder einer guten Entwicklung zu glauben, dann müssen die ja selbst erstmal zurücktreten von der Erwartungshaltung der historischen Meldungen hin zu, okay, das könnte eigentlich ganz anders laufen. Und da passiert was ganz Faszinierendes. Selbst wenn die in dem Moment nicht selber glauben, dass das laufen kann, glauben sie aber mir, dass ich daran glaube, dass es laufen kann. Das ist quasi wie so ein Glaubensvorschuss über Bande, der daherkommt, weil wenn ich mich vorstelle, sage ich, guck mal, ich mache das seit 20 Jahren, und hat aber immer geklappt. Ohne zu wissen, wie jetzt jeder Schritt auf dem Weg bis zur Gesundung aussieht an Tag 1, kann keiner. Gibt es aber Referenzerfahrungen von, hat schon ganz oft geklappt. Warum soll das dann nicht bei uns klappen? Und das ist, sagen wir mal, der Startpunkt, wo die Ersten auch für sich die Entscheidung treffen, gebe ich denen eine Chance oder nicht. Das ist der Teil, wenn ich jetzt mal sage, das erste Produkt eines CROs, das glaubwürdig zu kommunizieren, kann halt nur jemand, der das schon 20 Mal gemacht hat. Das wird kein Manager, der vor Ort ist und diese Krise das erste Mal erlebt, der kann das hoffen, aber der kann das nicht auf Basis von historischem, hat schon mal geklappt, machen. In der Regel, ich rede von in der Regel, ja, Ausnahmen bestätigen immer die Regel.
Was für Kniffe nutzt du denn, um diesen Hoffnungsfunken zu schüren, dass da vielleicht innerhalb weniger Tage ein Hoffnungsfeuer daraus wird?
Es ist kein Kniff, es hat was mit einer Authentizität zu tun. Ich kann dir sagen, was bei mir passiert. Es braucht nicht lange in dem Mandat auf dem Job drauf, bis dass ich, sag mal, genug diagnostischen Einblick habe, um für mich überzeugt zu sein, dass das funktioniert. Also ich habe dann ein Bild von mir im Kopf davon, wie das Unternehmen aussehen könnte, wenn es fertig ist. Ich kriege eine Idee davon, wo die wesentlichen Hebel sind. Und man kriegt so ein Gefühl für den gesunden Kern. Auch hier wieder generell gesprochen, es hat immer etwas von loswerden, was nicht funktioniert, um das zu schützen, was funktioniert und dann das, was funktioniert, wieder groß zu machen. Also um es mal ganz mit dickem Edding sozusagen zu skizzieren. dieses Gefühl von denen, das ist der gesunde Kern, das ist das, was funktioniert. Da ist das Potenzial und mit den und den Mitteln kriegt man das wieder hin. Also wie ein Arzt auch. Ich glaube, das ist eine gute Analogie zu sagen, genauso wie ein Notarzt für einen Patienten, das bin ich für die Unternehmen. Und der geht ja auch hin und guckt dann, mit welchen wesentlichen Maßnahmen derjenige, der gerade auch in der Notaufnahme liegt, ich das Überleben sichern kann. Und dieses Bild, also habe ich sehr früh. Und wenn das einmal da ist, kann ich diese, sag mal, was bei den Leuten die Hoffnung aussieht, kann ich also diese geistige Vorwegnahme des zukünftigen Erfolges glaubwürdig vertreten.
Ja, also ich kann das nur untermauern, was du sagst, Jörg. Wenn du diese Glaubwürdigkeit im Unternehmen nicht schnell gewinnst, dann wirst du sowieso nicht erfolgreich sein. Wo du einen riesen Vorteil hast gegenüber anderen, finde ich, ist deine eigene Persönlichkeit. Weil du bist nur ein überzeugender Typ, du bist aber auch ein empathischer Typ. Ja, und du kannst Chemie aufbauen, auch mit der Belegschaft. Ich habe das bei Tele Columbus auch erlebt, da waren auch lauter Skeptiker da. Noch einer, jetzt von Alvarez Marsal, den TAF, den kennen wir noch nicht. Der ist wahrscheinlich nach 6 Monaten weg, ich war 2,5 Jahren dort. Und es geht wirklich um Glaubwürdigkeit und Chemie, auch mit Betriebsräten und so weiter und so fort. Wie sind deine Erfahrungen da, Jörg? Weil du bist ja nicht der ganz klassische Change Manager vom Typ her.
Also ich komme immer wieder, es wird das Wort wahrscheinlich oft benutzen, was Authentizität angeht. Dass du hingehst, es gibt einen Plan für das Unternehmen. Und ich glaube, wenn ich jetzt mal einen unserer gemeinsamen Kollegen, den Peter Briggs, mal zitieren darf, der sprach immer von Pie-Management, also von dem Kuchen. Was passiert ist, am Anfang, wenn der Kuchen noch klein ist, kämpfen ganz viele Leute, Banken, Gesellschafter, whoever, um die Größe ihrer Scheibe vom Kuchen. Das, was der Job ist, ist hinzugehen und sagen, okay Leute, halt mal alle die Finger von dem Kuchen, wir müssen den Kuchen größer machen und dann wird doch jeder satt. Und wenn man diese Story vernünftig erklären kann, wenn man einen Betriebsrat erklären kann, auch eine Gewerkschaft erklären kann, ich muss sagen, ich habe Top-Erfahrungen mit Gewerkschaften gehabt, also mit all den großen Namen, die da sind, die auch mit fähigen Leuten, die haben auch entsprechende Berater, die denen auch dabei helfen, die Zahlen durchzufinden. Wenn man die ernst nimmt, wenn man sagt, pass auf, das ist eine ko-kreative Veranstaltung hier, in der jeder mitspielt und man kriegt die alle gleichermaßen investiert. Jeder leistet ein Opfer, jeder leistet einen Beitrag und sagen wir, ein Deal wird immer da gemacht, wo alle Parteien gleich unglücklich sind. Also wenn es jetzt mal um Konzessionen und um Einschnitte geht. Ja, so wenn man sieht, jeder zieht mit, jeder macht mit und am Ende kommt auch was dabei raus. Also diese Glaubwürdigkeit in diesen Plan mitzubringen, die Leute ernst zu nehmen, das hat immer funktioniert. Hinzu kommt auch, wenn jemand spürt auf der anderen Seite, wenn ich Politik betreibe. Die spüren, wenn ich denen was erzähle, um sie irgendwo hinzubringen, wenn es ein Verkäufergespräch ist. Das ist immer tödlich. Wenn ich aber hingehe und sage, so ist die Situation, ich nehme euch ernst, ich traue euch die Wahrheit zu, ich traue euch zu, wie es wirklich ist, ich traue euch zu, was ich weiß, was ich nicht weiß und wo die Ungewissheiten sind. Und dann machen wir so, aber das kannst du nur authentisch sein, das kannst du nicht in einer Gebrauchsanweisung nachmachen.
Jörg, du machst es jetzt, wie lange machst du es, 30 Jahre?
Nein, also ich bin grundsätzlich im Geschäft seit 96, aber in der Sanierung seit 2007.
Ist es ja kein Geheimnis, dass unsere Gesellschaft sich verändert hat, insbesondere seit Corona, die Verunsicherung, viele Krankentagen. Wir haben einen Podcast gehabt zuletzt, wo ein GDP-Wachstum von 0,8% rausgekommen wäre, wenn man die Krankentagen hochrechnet, ja, die man verloren hat. Wie findest du das, die Menschen heutzutage, verglichen mit früher, als du angefangen hast, in der Sanierung? Frage 1 und Frage 2, wie gehst du denn damit um? Weil ich gehe davon aus, dass es, Gott weiß, nicht einfacher geworden ist, sondern schwieriger geworden ist, die Leute abzuholen, die Leute zu überzeugen.
Tut mir leid, das kann ich so en gros nicht bestätigen. Ich empfand das in allen Mandaten irgendwie immer gleich. Weißt du, du magst unterschiedliche Verteilungen haben. Es mag manchmal mehr Leute geben, die auf der skeptischen Seite sind und mehr, die auf der zuversichtlichen Seite sind. Aber dann ist es immer so, weißt du, words don't teach. Das musst du parken, musst sagen, pass auf, ich nehme das mal an. Und wir reden in einem Quartal nochmal und dann gucken wir zurück, was passiert ist und dann kannst du dir nochmal überlegen, ob du bei der Skepsis bleibst oder nicht. Und dann sage ich, schenk mir das Quartal, zeigen wir jetzt mal, was passiert und dann kannst du danach nochmal beurteilen, ob das funktioniert. Weil eine Sache ist auch klar, das Handlungsmotiv. Weißt du, die Leute merken schnell, wenn du es schaffst, mit den Schlüsselpersonen in Dialog zu treten, dass die Skepsis ihnen nicht dient. Und wenn du dann hingehst und sagst, okay, was hast du zu verlieren? Was hast du zu verlieren, wenn du dem mal vertraust für ein Quartal? Gib dem Ganzen mal eine Chance für ein Quartal und dann schauen wir mal, wie es läuft. Und im Regelfall, weißt du, nach einem Quartal sehen die ersten Fortschritte. Die Leute können sehen, okay, das läuft. Deswegen sind auch zum Beispiel die großen Projekte, wenn du so Projekte hast, die über ein Jahr gehen, immer runtergebrochen auf, was kriegen wir in einem Quartal hin, damit die Leute den Zieleinlauf vor der Nase haben. Du kannst den Zieleinlauf nicht irgendwie auf den Mount Everest setzen, sondern die müssen den Zieleinlauf von einem Fortschritt noch vor der Nase haben.
Michael, darf ich nur ganz kurz eine Anekdote reinwerfen, da bist du dran, sorry. Ich war ja bei Telecolumbus als CRO und Telecolumbus hat eine sehr volatile Geschichte gehabt. Da waren 100 Hedgefonds dabei, als ich da war. Und ich weiß, einmal habe ich gesagt, St. Patrick's Day in Hannover, ja, St. Patrick's Day, irische Nationalfest. Dann habe ich so viel wie möglich vom Standort Hannover. Habe ich gesagt, komm bitte heute Abend ins Irish Pub in Hannover und wir feiern St. Patrick's Day zusammen. Das hat so viel Eis gebrochen. Und noch dazu haben wir verdammt viel Guinness dabei getrunken. Auch der Manfred vom Betriebsrat, der Betriebsratschef, konnte am nächsten Tag nicht mehr. Er war so tot. Aber diese Beziehung, diese Vertrauen aufzubauen, das ist so, so wichtig. Und das können die klassischen Berater nicht so gut wie diejenigen, die es selbst gemacht haben, wie du, Jörg und ich auch. Das ist schon ein Riesenvorteil. Aber jetzt back to Michael.
Ja, Frage von mir direkt daran anschließend. Ihr sagt, Berater können das nicht so gut wie diese Feuerwehrleute. Können Feuerwehrleute das auch besser als sozusagen langfristige CEOs, die neu dazukommen? Man könnte ja in der Restrukturierung auch sagen, ich hole keinen Restrukturierer oder keinen Interimer, sondern ich hole einen dedicated long-term CEO, der das Feuer neu entfachen soll. Wer macht das besser?
Ich möchte die Behauptung gar nicht aufstellen. Jeder Mensch, der mit dem richtigen Handlungsmotiv in einem Unternehmen Wirkung erzielen wird, wird die Möglichkeit haben, gute Wirkung zu erzielen. Also grundsätzlich möchte ich mir gar nicht anmaßen zu sagen, ob jetzt irgendwie der Berater, also ich habe tolle Arbeit zusammen gemacht mit Alex, ich habe tolle Projekte gemacht mit Alvarez, also es waren viele Berater dabei, die großartig waren.
Ich habe es eine Sache klargestellt, weil ich will auch nicht abwertend sein gegenüber Berater. Der Unterschied zumindest zu mir und Berater, ich habe es selbst gemacht. Ich war selbst auf der Management-Seite. Das ist das, was ich meine.
Genau, und da gibt es einen wirklichen Unterschied. Es hat immer was mit authentischer Glaubwürdigkeit zu tun. Die kannst du halt nicht spielen. Du kannst nicht die Case-Study von jemandem anderen lesen und sagen, jetzt erzähle ich die gleiche Geschichte, selbst wenn die gleichen Worte da rauskommen. Das ist etwas Feinstoffliches. Aber jetzt nochmal zurück zu dem langfristigen Geschäftsführer. Fangen wir mal erstmal mit der Natur deines Wesens an. Jemand, der Vollblutsanierer ist, der ist gut in der Notaufnahme, der ist nicht gut in der Reha-Klinik. Also den CEO zu finden, der gut ist in der Sanierung, der da voll sein Talent auslebt und danach auch noch gut ist im langfristigen strategischen Wachstum, sind für mich zwei unterschiedliche Kaliber. Also ich kann sagen, für mich, das funktioniert nicht. Ich glaube, ich wäre eine Katastrophe für ein DAX-Unternehmen, weil 3% pro Jahr wächst. Ich glaube, die würden alle wahnsinnig werden mit mir. Ich sehe das ganz klar. Die Spezialität liegt in einem ganz besonderen Teil, in der ganz besonderen Phase eines Lebenszyklus des Unternehmens. Und es ist auch wichtig für die Deklaration, wenn ich reinkomme, beginnt die Sanierung, wenn ich rausgehe, ist die Sanierung abgeschlossen. Also da passiert auch was im Kopf, wo man irgendwie was mit einer Person assoziiert, um was zu machen. Und dann, sagen wir mal, ein langfristiger CEO hat grundsätzlich andere Motive. Also das ist eine komplett andere Taktung. Auch reingehen, aufräumen, wieder raus, Interim, ist komplett andere Taktung als reinbleiben und 5 Jahre. Das ist ein komplett anderes Wesen. Deswegen glaube ich nicht daran, dass das gleichermaßen funktioniert.
Ich stimme dir zu, Jörg. Ich finde auch, Michael, in dem Zusammenhang dieser Begriff Interim unpassend. Man ist nicht interimistisch da für das Projekt, was man macht. Ja, das zieht man durch von A bis Z. Ja, insofern, und das übrigens, das führt auch zu Skepsis in vielen Unternehmen, wenn man diesen Begriff Interim. Also der Jörg ist in dem Fall der CRO, der das Unternehmen umdreht. Das kann 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre. Mit Interim hat das nichts zu tun. Das ist eine Phase vom Unternehmen, wo der Skillset von Jörg unabdingbar ist, um die Zukunftsfähigkeit von dieser Firma zu gewährleisten.
Und Teil des Produktes ist halt eben die Überführung in ein permanentes Management. Und mit dem Zeitpunkt, mit dem du drin bist, willst du aus dem richtigen Grund möglichst schnell wieder raus.
Jetzt gehört es aber auch natürlich zu deinen Aufgaben als Sanierer, harte Entscheidungen zu treffen, unangenehme Entscheidungen zu treffen, vielleicht auch Dinge, die vorher nicht gemacht worden sind und die auch dazu beigetragen haben, dass das Unternehmen in der schwierigen Situation ist. Was machen harte Entscheidungen mit der Beziehung, die du vielleicht in den Wochen davor aufgebaut hast zu den Menschen, die vor Ort sind?
Erstens absolute Klarheit. Hart ist so eine Sache, ist auch eine Bewertung. Weißt du, wenn ich hingehe und ich kann glaubwürdig erklären, dass ich eine Entscheidung treffe, indem ich etwas Krankes, nicht funktionierendes abschneide, um meinen gesunden Kern gesund zu machen, gesund zu halten, wird man das verstehen.
Außer die zum kranken Teil gehören.
Ja, auch die werden das verstehen. Die finden das nicht gut, aber auch die werden das verstehen. So, weißt du, das ist nicht eine Frage von Applaus. Du machst das nicht, weil du erwartest, dass die Leute Applaus haben. Es geht auch nicht darum, dass die sagen, boah, ich mir begegnet hier gerade eine existenzielle Angst, ich verliere hier meinen Job, sonst irgendwas. Für mich ist der Anspruch, dass ich meine Hausaufgaben mache. Also, dass nicht einer mehr geht, als gehen muss für das, was da ist. Aber das ist genauso wie beim Notarzt, nämlich die Amputation. Findet ihr das doof, ein Bein weniger zu haben? Klar, wenn ich das Bein aber amputieren muss, damit der Rest des Körpers leben muss, ist auch das in Anführungsstrichen eine gute Entscheidung. Aber die Hausaufgaben müssen gemacht werden. Also du musst Klarheit darüber haben, dass das so sein muss. Das ist eine komplett andere Natur, als wenn du, sagen wir mal, börsenkursspezifisch mal pauschal ein paar tausend Leute rausschmeißt, einfach nur damit im Quartalsbericht oder im Earnings Call gut dastehst. Das ist eine andere Natur.
Jörg, wie gehst du mit der Situation um, mit dem du bestimmt was zu tun hast in der Vergangenheit? Du siehst ja die anderen Stakeholder, das Management in der Company, nicht in der Lage, mit dir ein Restructuring-Programm zu begleiten. Die bremsen, die schießen dagegen, die können das nicht, etc., etc., etc. Ist keine Ausnahmesituation. Wie gehst du damit um?
Also erstmal ist die Zündschnur kurz und in diesem Lauf der Zündschnur gibt es zwei Entscheidungen. Die eine ist, wollen die nicht oder können die nicht? Bei denen, die nicht können, kann man helfen. Also wenn einer nicht kann, aber will, da kann man meistens mal was mitmachen. Du kannst mit Leuten, die nicht wollen, die fressen nur Energie, kannst du nicht arbeiten. Die entsorge ich auch schnell. Aber es ist hauptsächlich der Wille, der darüber entscheidet. Und dafür gibt es auch eine kurze Zündschnur.
Das heißt, Jörg, deine Auftraggeber sind dann immer die Shareholders?
Eigentlich sind es alle Constituents hier. Also das ist so, die Empfehlung kommt oft von der Bank oder von demjenigen, der das größte finanzielle Problem hat. Von dem kommt die Empfehlung. Meistens hast du dann so einen Deal wie, wir würden uns deutlich leichter tun mit der Verlängerung der Kreditlinien oder mit der Refinanzierung, wenn ein Profi mit dem Kaliber da drin wäre. Und dann gibt es eine Empfehlung. Aber letztendlich wirst du nominiert im Rahmen der ganz normalen Governance eines jeden Unternehmens. Das heißt, wenn du Geschäftsführer bist, ist es der Gesellschafter, der dich nominiert.
Aber ich frage deswegen, weil du gesagt hast, Leute, die nicht wollen, du würdest dich davon trennen. Aber hast du die Autorität und Durchsetzungsvermögen?
Habe ich. In der Form, selbst nehmen wir mal den Fall, dass es keine Organschaft ist und ich nicht der direkte disziplinarische Vorgesetzte bin und ich das nicht kann. Kann ich aber zum Gesellschafter gehen und sagen, pass auf, mein Freund, so sieht der Sanierungsplan aus. Und damit der funktioniert, müssen die weg, weil die stehen im Weg. Dann kann ich sagen, such's dir aus. Kannst du machen, kannst du nicht machen, such's dir aus. Aber das ist der Plan. Und meistens überwiegt der Wunsch danach, dass der Sanierungsplan funktioniert. Und mal ganz ehrlich gesprochen, die Leute werden ja nicht bei mir das erste Mal auffällig, sondern die sind auch vorher schon auffällig geworden. Und wenn wir von existierenden Managern sprechen, gibt's ja meistens einen Grund dafür, ohne irgendwem zu nahe treten zu wollen. Die Kombination aus langjährigem, exzellentem Management und einem Sanierungsfall, die gibt's halt nicht. Muss man auch mal so sehen.
Jetzt sieht man ja oft in Unternehmen, dass die Leute weiter unten in der Hierarchie, die unten in der Produktion stehen, in der Logistik stehen, im Vertrieb sind, dass die oft ein sehr, sehr genaues Gefühl dafür haben, was eigentlich schiefläuft, wo die Probleme sind, vor allem, wo man schnell Lösungen finden könnte. Du nix, das heißt, du teilst diese Einschätzung.
Ja, also ich feiere die total. Da ist halt immer die Lösung drin. Also ich verbringe relativ wenig Zeit mit den Wahrnehmungen von denen im Helikopter oder gar im Raumschiff, sondern das ist die Ebene, in der ich mich am wohlsten fühle. Die Workshops über die Lösungsansätze mit denen zu machen, die später mit der Lösung leben müssen. Deswegen kann man das auch branchenübergreifend machen. Deswegen konnte ich Kampfboote machen und einen IT-Händler machen und einen Traktorenwagen machen und Omnibusse und Geld- und Werttransport. Man spielt gar keine Rolle, weil die Lösung, wie du schon richtig sagst, die sitzt da drin. Ganz oft hat nur den Leuten keiner zugehört. Und wenn du jetzt auch noch einen draufsetzt, und dann kommt der Punkt, der zweite, wo die Sanierung richtig Bock macht, wo die Leute die Sanierung richtig feiern. Die dürfen endlich mal. Weißt du, wenn du den Leuten zutraust, die mit dem Prozess arbeiten müssen, zu sagen, okay, und du bist jetzt auch der Designer, weil du musst damit leben und das muss funktionieren, sag mir, wer da reinkommt, und du traust denen zu, das zu machen, du glaubst gar nicht, in welchen rasenden Geschwindigkeiten die einen geilen Prozess bauen können, aufgrund der Straßenuniversitätserfahrung, die mit dem Laden haben. Das ist ein Traum, das ist einer der schönsten Momente.
Wie gehst du das systematisch an? Ich vermute, dass du nicht von Maschine zu Maschine gehst und sozusagen random mit den Leuten sprichst, sondern dass du da schon gewisse Strukturen aufgebaut hast im Laufe deiner Karriere, die funktionieren. Machst du das in Workshops, teamübergreifend oder innerhalb der einzelnen Teams? Wie läuft das?
Wir müssen die Aggregationsebene, die variiert natürlich je nach Aufgabenstellung. Aber wenn ich jetzt einmal abstrakt sage, du findest raus die Top 3 Sachen, die die Nadel bewegen, dann suchst du dir die Experten, die in den Top 3 Sachen drin sind. Und dann kommt die Frage, dann sagst du nicht, lass uns mal einen Workshop machen über dies und das, sondern sagst du, Leute, das ist das Problem. Stellt euch vor, ich bin der Geist der Lampe. Ihr dürft alles ändern, was ihr wollt. nur das Gesetz nicht verletzen, nur geltendes Recht nicht verletzen und Arbeitssicherheit auch nicht kompromittieren, und sonst dürfte alles machen. Wen müssen wir hier in den Raum kriegen, um das Problem am besten zu lösen? Wer hat das drauf? Das ist so und so weiter. Die Leute, die kommen, die liefern das alles frei aus. Und da muss man natürlich gucken, dann kommt ein bisschen Moderationskunst, also dass die Leute alle fokussiert hält, dass das keine Laberveranstaltung wird. Und natürlich auch brauchst du immer mal ein bisschen ein, zwei Iterationen, dass die Leute auch wirklich glauben, dass sie das jetzt selber gestalten dürfen, weil die Aufgabe haben sie im Regelfall nie oder lange nicht gekriegt.
Das heißt, du gibst schon von oben Führung vor, damit nicht sozusagen Anarchie ausbricht und jeder darf mitmachen?
Weißt du, du drehst den Spieß um. Wenn jemand, der mitmachen will, der muss ein Motiv haben, mitzumachen. Und daran erkennst du den. Du kennst die Leute am Handlungsmotiv. Wenn ich hingehe und ich frage, also ich hätte bei irgendjemandem mal angenommen, da habe ich so einen typischen Beisitzer. Also ich sage jetzt mal, der im Teams-Meeting, Kamera aus, Mikro aus, du hörst und siehst nichts, sitzt aber drin. Dann gibt es ein liebevolles Gespräch, wo ich frage, warum bist du da drin? Was willst du? Was willst du für dich? So, wenn jetzt einer sagt, mein Chef hat gesagt, ich soll da rein, ich habe aber keinen Bock, dann gibt es Absolution, dass die wieder gehen dürfen. Ja, wenn einer hingeht und sagt, ich will einfach nur kontrollieren, keine Ahnung, ich bin Arbeitnehmervertreter, ich will nur kontrollieren, dass hier nichts irgendwie im stillen Kämmerlein versprochen ist. Sag ich, prima, weiß ich Bescheid, herzlich willkommen, stell Fragen, aber ich würde mich freuen, wenn du neben dem Kontrollieren auch noch deine Ideen einbringst. Fände ich schön. So. Also so.
Mich halt bei allen Unternehmen, wo ich war, das ging immer um Change, weil das war meine Motivation. Nachdem ich so meine ersten Eindrücke gehabt habe, habe ich mich dann ausgetauscht mit meinen Key Players im Team. Und wir haben darüber kalibriert. Und nicht nur die Direct Reports, sondern eine Ebene darunter. Weil das sind diejenigen, die die Wahrheit erzählen. Und es kam immer wieder vor, als ich dann gesagt habe, das sind meine Feststellungen bis jetzt nach 6 Wochen, dann haben die Leute mehrheitlich gesagt, das sagen wir doch seit Jahren. Aber keiner hört auf uns. Die Problematik ist bekannt. Und gerade auf diese Indianer-Ebene, wo die Leute sehr offen und unpolitisch sind meistens, ja, die spucken die Wahrheit viel schneller aus als ein Direct Report, der an seine Zukunft als dein Mitarbeiter denkt. Also das ist immer faszinierend gewesen, die Findings zu bestätigen, aber vor allen Dingen, wie lange sie im Unternehmen so waren, die Problematik, zeigt dann natürlich von inkompetentes Management am Ende des Tages.
Wenn ich jetzt mal so ein bisschen so, das ist mal diagnostischer Einblick in so eine Struktur. Wenn du hingehst und du guckst von der Person eines CEOs und überlegst dir mein Management-Team, meine Direct Reports, Kernfrage, halte ich jeden Einzelnen in der Fakultät, die diese Person betreut oder verantwortet, ist das für mich ein Best Pick? Ist diese Position besetzt mit einem idealen Kandidaten? Ich nehme jetzt mal deinen Werbeslogan, wenn du die richtigen Leute da hast, kannst du keinen Fehler machen. Ist im Prinzip so. Wenn du hingehst und du hast deine erste Liga, dein Management-Team sind Leute, wo du sagst, die halte ich alle für Profis in dem Bereich, in dem da sind, denen traue ich das zu. Ist schon mal ein guter Check. Wenn du aber in der ersten Ebene sagst, okay, die Hälfte würde ich nicht mal am Weg fragen, wenn ich mich mal laufen hätte, dann kannst du quasi auf der Basis keine Struktur schaffen, die nach Ablauf der Sanierung, also unterwegs auch schon nicht, aber auch nach Ablauf nicht, wie willst du die Hoffnung hernehmen, dass diese Leute dann danach super weitermachen? So, und diese Auswahl ist halt eben, wenn du fertig bist, solltest du das haben. Also, wenn ich fertig bin, habe ich den Anspruch darauf, dass ich ein super Gefühl dabei habe, dass jeder Frau, jeder Mann an dem Platz, wo die sitzen, dass das die Profis sind, die das können. Und dann passiert was in der zweiten und dritten Ebene nämlich auch. Passiert dieses Ganze, was du brauchst, die psychologische Sicherheit, das Vertrauen, dass du auch die Dinge, die nicht laufen, einfach sagen kannst, am besten einfach ändern kannst. Und dass sozusagen diese Governance funktioniert auf der Basis der Annahme, jeder, der da sitzt, ist der Richtige auf dem Platz.
Wie wichtig sind denn schnelle Siege in so einem Change-Prozess? Helfen die nochmal zusätzlich Dynamik aufzunehmen?
Das ist das, was ich eingangs sagte mit den, du musst die Ziellinie nach vorne nehmen. Also wenn du hast ein Jahresprojekt, dann musst du gucken, dass du die unterbrichst auf Zieleinläufe, die, sagen wir, nach einem Quartal passieren. Also die Leute, die müssen dieses Feedback, dass, okay, wir machen einen Fortschritt und das läuft, müssen die schnell kriegen. Und vor allen Dingen das Feiern von Erfolgen, da haben die lange nicht gehört. Wenn ich das mal sagen, es gibt einen sehr, sehr kranken Glaubenssatz in vielen Unternehmen, die ich gesehen habe, ist, dass wenn ich die Leute lobe, dann werden die faul und lehnen sich zurück und denken, alles ist fertig. Ich muss immer Druck im Kessel halten, indem ich hingehe und noch viel Sense of Urgency, viel Drama, viel Gefahr, viel sonst irgendwas. Das funktioniert genau andersrum. Die investieren sich auch emotional in einen erfolgreichen Zielzustand und du feierst die Erfolge auf dem Weg dahin, kommst du 100.000 Mal weiter, du kriegst eine ganz andere Dynamik. Aber wenn du das Gefahrenpotenzial quasi immer größer machst und die kommt aus der Angst heraus, dass die Leute, wenn die glauben, es ist erfolgreich, dass die dann aufhören, sich anzustrecken. Es ist genau andersrum.
Paul, teilst du das?
Wenn es einer, der gerne Erfolge feiert, dann sitzt der hier in Bad Vilbel gerade. Ja, das war mein Beispiel mit St. Patrick's Day in Hannover mit Tele Columbus. Ja, absolut. Das sind ja Menschen, die in einer sehr schwierigen Situation waren und noch sind, während wir da sind. Und die haben auch wenig Vertrauen ins Management, sonst wäre diese Situation gar nicht entstanden, wozu man eine Externe geholt hat, wie Jörg oder meine Wenigkeit, um den Turnaround hinzubekommen. Man muss einen sehr engen Draht haben zu diesen Leuten. Man muss auch, weiß nicht, Jörg, wie tief du in der Organisation gehst. Ich finde es zumindest auf Sachbearbeiter-Ebene muss man Beziehungen aufbauen. Man kann auch One-on-Ones haben mit Sachbearbeiter, um mehr herauszufinden. Es geht um Beziehungsmanagement und Überzeugungsarbeit.
Ich glaube, hängen müssen wir ein größtes Unternehmens an, aber mein letzter Kunde hatte 27.000 Mitarbeiter. Das kannst du natürlich vergessen. Mit 27.000 hast du keine persönliche Beziehung. Aber ich würde schon sagen, dass ich 100 Leute quasi, und dann ist die, wenn das Unternehmen klein ist, geht das sehr tief, aber ich habe immer so den Anspruch, 100 Leute zu kennen. Ja, also, dass du wirklich weißt, das machen die, das tun die, und du kannst, wenn du denen begegnest, kannst fragen, und wie läuft das und das und das. Dass du da den Finger am Puls, das würde ich sagen, das ist so die Spannbreite, die traue ich mir schon zu, also auch dann noch, um die 100 Leute beim Namen zu kennen und zu wissen, was die machen, woran die arbeiten, wer mit wem, wo, wie in Beziehung steht. Was so weit geht, dass wenn die eine große Sorge hätten, dass die auch kein Problem damit hätten, zum Telefon zu greifen, mich anzurufen und zu sagen, mal, hier habe ich ein Thema. Also das ist so über den Daumen die Größenordnung.
Die von dir, Jörg, persönlich ausgesucht werden.
Ja, was ist mit dem ausgesucht? Mir ist das gar nicht so oft begegnet, dass Leute danach dauerhaft destruktiv blieben. Und ich habe natürlich die Leute, die diese Sanierung überhaupt nicht mitmachen wollten, die sind auch sehr schnell gegangen. Und da ist auch was anderes passiert. Es sind die Leute, die investiert sind in den Erfolg der Sanierung, die haben auf die Kollegen, die nicht investiert sind in die Sanierung, gar keinen Bock mehr. Das heißt, da passiert auch eine Teamdynamik. Die sagen einfach, pass auf, verschon mich mit deinem Endzeitstimmungsgespräch, ich habe auch sonst keinen Bock. Das machen die Kollegen. Die Leute, die fühlen sehr schnell, dass sie da nicht mehr hingehören.
Ja, das kann ich unterschreiben. Ausgesucht ist vielleicht der falsche Begriff, aber es muss natürlich Leute sein, die Ahnung haben vom Unternehmen, die wissen, worum es geht, in diese Key Points, die für die Transformation unabdingbar sind. Das meinte ich, Jörg, so.
Ich habe noch eine Frage, und zwar, was mich sehr interessiert, Jörg, wenn du ein Unternehmen verlässt, weil dein Mandat endet und die Sanierung abgeschlossen ist. Hast du da immer ein sehr gutes Gefühl dafür, ob dieses Unternehmen wirklich nachhaltig saniert ist, oder gehst du oft mit einem gewissen Gefühl der Unsicherheit von Bord?
Ich gehe immer mit einem Gefühl von, der Job ist done, weil sonst würde ich nicht gehen. Wenn ich gehe, bevor der Job wirklich zur Zufriedenheit erledigt ist, dann müsste das ja sein, dass mich irgendeiner gefeuert hätte. Das ist jetzt noch nicht passiert. Und es ist aber so, dass ich eigentlich früher deklariere, dass der Job erledigt ist, als mein Kunde das tut. Also ich war immer derjenige, der zuerst gesagt hat, ich denke jetzt immer hier an einem Punkt angelangt, wo das Engagement erledigt ist. Und das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass die richtigen Personen an den Schlüsselpositionen sind, mit einem klaren Verständnis von der Reiserichtung, einem Gleichklang der Interessen und der Blickrichtung, wenn man so will, dass halt einfach die Profis da drin sind, die wissen, was sie tun. Das merkst du daran, dass vorbei ist, dass dein Kalender plötzlich leerer wird. Es kommen weniger Leute durch die Tür mit irgendeiner Feuerwehr. Also so fängt das meistens an. Ich nehme dann eine Woche Urlaub. Sag ich mal, nur einen kleinen Kreis. Hier haben wir eine Woche Urlaub, sag ich, bin weg. Dann gucke ich mal, wie viel kommt. Wenn in der Woche nichts kommt, ist das immer ein guter Indikator dafür, dass das Projekt erledigt ist. Und das ist ja dann, das passiert ja, nachdem die Zahlen schon da sind und nachdem das passiert ja nicht, bevor die Zahlen geliefert sind. Das ist ja dann eher die Frage danach, Zahlen sind geliefert, also die Blutwerte stimmen wieder. Die Frage ist, wie Rückfallwahrscheinlichkeit ist bei den Patienten. Und ich freue mich darauf, bis jetzt auch noch nie passiert. Und was immer schön ist, an Weihnachten, der eine oder andere erinnert sich dann noch an mich und dann gibt es dann schon mal eine Einladung zur Weihnachtsfeier oder so. Das ist dann auch schön.
Verfolgst du eigentlich noch weiter, wenn du schon Jahre raus bist, wie sich deine alten Unternehmen noch schlagen, oder machst du klare Cuts?
Ziemlich klare Cuts. Es hat auch immer was damit zu tun, wenn du hingehst und du entfernst dich nicht. Die Leute, die eine Beziehung aufgebaut haben, die passiert ja auch wechselseitig. Also die orientieren sich nicht nach dem neuen Chef, wenn der Alte immer noch rumturnt. Und dann gibt es die Versuchung groß, die alten Themen nochmal zu diskutieren. Ich möchte auch nicht in diese Vertraulichkeitsproblematiken kommen, dass Leute sich plötzlich hingehen, mir irgendwas erzählen von etwas, was ich eigentlich gar nicht mehr wissen sollte. Das ist eigentlich schon ein ziemlich klarer Cut. Ich glaube, Notarzt und Patienten beschreibt die Beziehung super. Also wie oft gehst du hin und rufst den Notarzt noch an? Ja.
Frage von meiner Stelle da. Also wir haben momentan, Jörg, die Situation, das weißt du genauso gut wie ich, wo wir viele PE-Portfolio-Unternehmen haben, wo das Geschäftsmodell nicht mehr zusammenpasst. Der Topline reicht nicht für die Infrastruktur. Du kannst nur so viel rausschneiden aus der Infrastruktur, oder du schneidest das Geschäftsmodell, machst es komplett kaputt. Was machst du in so einer Situation? Weil die PE-Stakeholders wollen das nicht unbedingt wahrnehmen. Die haben viel Zeit investiert, um das Ding durch die Investment Committee und schieß mich tot. Aber es ist wirklich so, dass es teilweise auch, wenn ich sage aussichtslos, da würden Sie mit mir nicht übereinstimmen. Das ist mir klar, weil aus deiner Sicht ist nichts aussichtslos. Aber hol mich ein bisschen ab so in diese Situation, wo wirklich Topline und Kostenstruktur einfach nicht im Einklang zu bringen sind.
Die Logik ist die gleiche. Es bleibt die Frage, gibt es einen gesunden Kern? Also gibt es eine Version des Unternehmens, unter geistiger Vorwegnahme notwendiger Veränderungen, gibt es eine Version des Unternehmens, die funktioniert? Sei es, dass sie neues Geld braucht, sei es, dass sie fusionieren muss mit wem anders, sei es sonst was. Also all diese Veränderungen mit eingeschlossen, die der PE nicht will. Die Grundfrage ist erstmal vollkommen losgelöst von den Interessen der Interessengruppen. Zu sagen, nur das Unternehmen. Gibt es eine Vision von einem gesunden Unternehmen? Könnte ich mir vorstellen, dass dieses Unternehmen unter Bedingungen ABCD laufen kann? Und kann man die herbeiführen mit den Mitteln unserer heutigen Welt? Und wenn es dieses Unternehmen gibt, ab dann ist es ein Sales-Job. Im Regelfall ist es so, wenn es eine Möglichkeit gibt, den Kuchen, mal wieder beim Pile-Management zu bleiben, wenn es eine Möglichkeit gibt, den Kuchen größer zu machen, kriege ich alle eigentlich dazu, da mitzumachen, weil alle haben mehr davon, wenn der Kuchen größer wird. So, ist das aber so, dass diese Einigkeit nicht da ist. Dafür gibt es dann das Insolvenzverfahren. Das wären dann auch Dinge, wo ich sagen würde, das klärt sich auch ziemlich sehr am Anfang, was es an wesentlichen Bedingungen gibt. Also die Bereitschaft für Kapitalinjektionen. Also fang mal beim Simpelsten an, du müsstest eigentlich einen großen Teil zumachen. Und dafür braucht es Geld für Sanierungskosten. Die muss einer einlegen. Wenn einer sagt, Geld gibt's kein frisches, dann, wenn diese Bedingungen festgesetzt sind, dann muss man sagen, unter den Bedingungen gibt's nur noch Insolvenz. Aber ich würde sagen, das Produkt ist die diagnostische Klarheit, die drin sein muss. Und die hat dann entsprechende Implikationen, wo dann andere Leute mitspielen oder nicht.
Würdest du sagen, Jürgen, das wäre meine letzte Frage an der Stelle, dass der jetzige Insolvenzgesetzgebung in Deutschland einen deutlichen Fortschritt ist gegenüber vor 10 Jahren?
Absolut, die Insolvenzgesetzgebung lässt deutlich mehr Freiräume. Wobei ich dir sagen kann, für einen guten Deal stand das Gesetz noch nie im Weg. Die Rechtslage macht Dinge einfacher. Also wenn du eine vernünftige Story hattest, den Kuchen größer zu machen, stand das Gesetz noch nie im Weg, da drin das irgendwie hinzukriegen. Man musste andere Wege wählen, aber...
Naja, da stimme ich nicht ganz mit dir überein. Situationen, wo die Kreditoren überzeugt werden müssen, Lieferanten müssen überzeugt werden müssen und so weiter und so fort. Das war früher schon viel anders und hat dazu geführt, dass es viel Zeitdruck gab.
Das ist nicht im Widerspruch, dass es schwerer war, klar. Aber weißt du, ich will nur damit sagen, es steht und fällt mit der Story. Du musst eine Idee haben von dem gesunden Unternehmen. Und dann geht es darum, die Leute, die Stakeholder alle mitzubringen, die ihren Teil damit haben. Und klar, wenn du eine komplexe Passivseite hast mit vielen Leuten, die alle unterschiedliche Meinungen haben und auch ein unterschiedliches Handlungsmotiv, dann wird das manchmal schwierig. Aber dabei habe ich immer festgestellt, ist der Kompass, weißt du, das ist nicht mein Circle of Influence. Ich bin kein Telepath. Ich kann den Leuten die Wunschgedanken nicht einsäen. Aber ich kann für eine Faktenbasis stehen. Und wenn ich eine Sache gelernt habe, dann, wenn alle Leute um den Tisch herum auf Basis der gleichen Fakten argumentieren, nicht auf Unterschied, auf Basis der gleichen Fakten argumentieren und die als Blutwerte annehmen, ist eine Einigung im Regelfall nicht zu vermeiden. Das ist so ein wesentlicher Punkt.
Männer, wir nähern uns dem Ende des Podcasts. Ich habe noch eine Abschlussfrage an euch, die ich euch beide bitte zu beantworten. Und ich würde den Anfang mal mit Paul machen. Was ist das Wichtigste, das ein Chef tun muss, um in einer Krisensituation die Stimmung zu drehen?
Also authentisch sein, offen sein, sehr offen sein, auch mit unpopulären Dingen. Das wird respektiert und dann damit holt man die Leute ab, dass die an dich glauben und auch an sich. Das habe ich bei Tele Columbus, glaube ich, sehr viel Energie investiert und ganz gut hinbekommen über fast 30 Monate.
Danke, Paul. Und Jörg, was ist deiner Meinung nach das Wichtigste, das ein Chef tun muss, um die Stimmung zu drehen?
Ich kann dir sagen, was für mich das Wichtigste ist. Ich bin immer begeistert von dem Sanierungserfolg. Deswegen mache ich das als Beruf. Deswegen finde ich das, würde ich mein Leben lang, ich würde nicht sagen, mein Leben lang nichts anderes machen, aber deswegen gehe ich in diese Aufgabe auf, weil ich diesen Gedanken, das Unternehmen wieder auf die Füße zu stellen, total geil finde und wahrscheinlich am intensivsten investiert bin in diesen Zielzustand. Und das kriegen die Leute mit. Leadership ist, ich betrachte es immer mehr als Followership. Weißt du, die Leute, die du führst, entscheiden sich dafür, von dir geführt zu werden. Und das tun sie aus dem Grund, hauptsächlich daraus, wenn sie glauben, dass es, wie soll man sagen, dass du eine Idee hast, wie es geht, aber auch, dass du selbst authentisch tief investiert bist in dem, was da ist. Die lassen sich von sowas anstecken.
Was für ein wunderbares Schlusswort. Dem kann ich als Schönwetterkapitän nichts mehr hinzufügen, lieber Jörg. Paul, hast du noch was hinzuzufügen?
Ja, die Leute, die aus ganz normaler Mitarbeiter dein Follower werden, dann hast du es gepackt.
Super, alles klar. Lieber Jörg, lieber Paul, ich sage ganz herzlichen Dank für diese Einblicke in die Feuerwehreinsätze. Es hat tierisch Spaß gemacht, mit euch zu reden. Ich danke euch beiden.
Danke gleichfalls, ich danke euch.
Und das war diese Episode unseres Podcasts, eure TPEQ heute. Das waren Paul, Michael und unser Feuerwehrmann Jörg Weidenfeld. Ich hoffe, ihr fandet, es war gut investierte Zeit. Wir danken uns auf jeden Fall fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal bei The People Equation.